Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Ein Monat lang sind Behindertenrechte schweizweit im Fokus gewesen. Wir schauen, wie das in der Bündner Politik so angekommen ist. Denn zuerst scheint die Sonne, nachher regnet es wieder und dann kommt gleich wieder die Sonne vor. Das Wetter die letzten paar Tage macht der Bündner Landwirtschaft zu arbeiten, und zwar wegen dem Heuen.
Relativ in einer kurzen Zeit müssen wir diese Mengen natürlich reinkriegen.
Wie das den Bäuerinnen und Bauern im Kanton gelingt, wir haben nachgefragt. Und haben die Kurerinnen und Kurer am 9. Juni abgestimmt, ohne genau wissen, über was. Gegen eine der zwei städtischen Vorlagen ist eine Beschwerde eingegangen. Das gerade als erstes bei uns im Infomagazin. Für euer Mikrofon ist Manuela Mäuli. Es war ein hauchdünnes Jahr, das bei der Abstimmung zu Chur Anfang Juni zum Baurechtsvertrag in Chur West gegeben hat. 156 Stimmen haben den Unterschied gemacht. Dank dieser Annahme darf dort unter anderem ein drittes Hoch ausgebaut werden. Nur gegen die Abstimmung ist jetzt eine Stimmrechtsbeschwerde eingegangen. Es berichtet Jasmin Schneider.
Eingereicht hat die Beschwerde der pensionierte Churer Architekt Walter Schmid. Er begründet den Schritt schriftlich so.
Nebst Unverständlichkeit und Intransparenz sind auch offensichtliche Fehler wie die Berechnung mit falschem Resultat und widersprüchliche Angaben über die Handhabung des bestehenden Baurechtsvertrages in der Abstimmungsbotschaft enthalten. Deshalb war ich der Ansicht, dass die Unterlagen die Anforderungen für eine objektive Beurteilung der Vorlage nicht erfüllen und die Abstimmung als ungültig erklärt werden sollte.
Weiter zur Beschwerde will sich der Walter Schmid nicht äußern, weil das Verfahren jetzt läuft. Es stellt sich die Frage, wie viele Chancen hat so eine Beschwerde? Beantworten kann das Andreas Glaser. Er ist Rechtsprofessor an der Universität Zürich. Und auch er hat Mühe gehabt mit der Abstimmungsbotschaft.
Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich eigentlich gedacht, ich komme nicht so genau daraus, über was eigentlich da genau abgestimmt wird. Es ist schon klar gewesen, es geht um City West, aber was ist der Gegenstand, gerade aus einer juristischen Sicht, was ist der Gegenstand von dieser Abstimmungsvorlage? Das war mir nicht so völlig klar gewesen.
Laut am Bundesgericht muss eine Abstimmungsbotschaft drei Anforderungen erfüllen. Sie muss inhaltlich korrekt sein, die Pro- und Kontra-Argumente auflisten und den Sachverhalt sowie die Argumente verständlich erklären.
Das Problem ist meiner Meinung nach bei dieser Vorlage, es geht ja letzten Endes um ein Finanzreferendum. Also es geht darum, dass ein Immobiliengeschäft, das Kostenfolgen hat, vom Volk muss bewilligt werden. Und das geht aus dieser Botschaft, mindestens aus der Äußerung vom Stadtrat, nicht so klar kommt das raus, sondern da hat man eigentlich den Eindruck, es geht um irgendwie Planung, ein Bauvorhaben und so weiter. Erst bei den Gegenargumenten liest man dann etwas davon, dass das Ganze auch etwas kostet und dass es vielleicht um ein Finanzreferendum geht.
Zusammengefasst, der Baurechtsvertrag kommt zu kurz in der Botschaft. Stattdessen erfahrt man, wie viele Wohnungen mit wie vielen Zimmern geplant sind und dass alle mit Balkon ausgestattet sind. Weiter steht von Aufenthaltsräumen an einer Niederlassung von Spitex und es ist festgehalten, wie viel die Baugesellschaft investieren will. Aber
und es ist nicht klar, dass es eigentlich um einen Vertrag geht, wo die Stadt Chur einfach auf Geld verzichtet.
Sagt der Andreas Glaser, Rechtsprofessor an der Universität Zürich. Jetzt liegt der Ball beim Bündner Verwaltungsgericht. Der definitive Entscheid wird voraussichtlich im Herbst kommuniziert.
Die Beschwerde geht jetzt auch noch an die Stadt Chur weiter, die dazu Stellung nehmen muss. Der Beitrag ist in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz entstanden. Die letzten Wochen hat es nur wenige Tage gegeben, wo es mal wirklich trocken war. Und wenn es dann mal am Tag durch schön war, hat es meistens in der Nacht geregnet. Solches Wetter ist vor allem für die Bäuerinnen und Bauern schwierig. Wenn das Gras auf den Feldern die Zeit nass ist, kann es nämlich nicht geheut werden. Charlotte Kösling und Carina Melcher berichten.
Viele Bäuerinnen und Bauern haben die letzten zwei Tage das gute Wetter genutzt, um zu heuen. Weil es in den letzten zwei Wochen immer wieder geregnet hat und die Felder dementsprechend nass gewesen sind, haben die Haufen bis gestern gar nicht heuen können. Trotzdem sind die Betriebe in Graubünden gut aufgestellt, sagt Georg Florin, Präsident des Bauernvereins Prättigau.
Dank dem, dass es eine Haufen Feuchtigkeit gegeben hat, einen Haufen Regen, gibt es auch viel Ertrag. Also es gibt viel Gras, viel Heu und das ist ja wichtig. logisch, erschwert uns das jetzt, um in relativ kurzer Zeit müssen wir diese Menge natürlich reinkriegen. Und da braucht es natürlich jede Kraft, jede Hand, die auf dem Betrieb und Familien, wo man ist, muss helfen, dass man das Futter auch rechtzeitig reinkriegt.
Rechtzeitig rein, also noch vor dem nächsten Regen muss es, weil nasses Heu nicht zum Futtern gebraucht werden kann.
Das ist in der tieferen Lage, sage jetzt mal in der Talzone, wo es dann ein Problem ist. Die lang stehende Nässe, wo natürlich das Futter anfängt zu faulen und richtig muffelig und stinkt. Und das ist höchste Zeit, dass man sie wegkriegt. Und dass natürlich der nächste Aufwuchs kann auch wieder wachsen.
In Graubünden sei es zum Glück noch nicht so schlimm. Das Gras hat noch nicht angefangen zu faulen. Und auch mit dem Regen kämen die meisten Bäuerinnen und Bauern gut klar. Man müsse sich halt anpassen.
Wir müssen mit dem Schlag kommen, den wir haben. Also wir müssen dann einfach schlagkräftig sein, wenn wir ernten können. Und wir müssen einfach in erster Linie froh sein, wenn es Feuchtigkeit gibt, dann wächst es auch. Wenn wir uns vorstellen, es wäre die letzten 3-4 Wochen heiß und trocken gewesen, ich glaube, dann würde ich dann eher vor dem Fernseher stehen und dann würde ich Tränen vergüssen, weil es dann prekär wäre.
Aber abgerechnet werde ich ja dann sowieso erst im Herbst, sagt der Präsident des Bauernvereins.
Und schon morgen ist dann wieder laut Prognose wechselnd bewölkt und es kann auch gut regnen kommen. Menschen mit einer Beeinträchtigung gehören ganz selbstverständlich zur Gesellschaft. Das ist keine Frage. Aber so einfach ist es nicht im Alltag für die Betroffenen, die sich immer wieder für ihre Rechte einsetzen und sich auch gegen Vorurteile wehren. Inklusion also im Alltag wirklich auch dazugehören, das war das Ziel des Nationalen Aktionstags Behindertenrecht, der die letzten 4 Wochen stattgefunden hat. Am Kanton Graubünden hat es mehr als 40 Veranstaltungen dazu gegeben. Eine davon während der Juni-Session vom Grossen Rat. Für RSO ist der Martin de Platzes dort dabei gewesen.
Eingeladen worden sind Politikerinnen und Politiker von verschiedenen Vereinen und Organisationen. Die haben mit verschiedenen Aktionen das Bewusstsein von der Politik für sichtbare und nicht sichtbare Behinderungen schärfen wollen. Ein Verein hat beispielsweise auf dem Platz vom Stadthaus einen Rollstuhlparcours ausgesteckt. Mit verschiedensten Hürden. Hürden, die mit einem Rollstuhl nicht immer einfach zum Bewältigen sind. Und auf dem Platz habe ich zwei Grossräte getroffen, der Rudi Weber von Serneus SVP-Grossrat und von der FDP, der Martin Wieland, der Altstandespräsident von Taminz. Der Rudi Weber ist im Rollstuhl und der Martin Wieland hat besonders in seinen ersten Lebensjahren und später auch in der Schule gesundheitlich dies und jenes müssen stemmen. Auf die Rechte von Behinderten angesprochen, hat Rudi Weber ganz pragmatisch diese Antwort gegeben.
Ich bin also der Meinung, mir geht es wunderbar. Ich bin gar nicht behindert. Wenn ich sehe, wie viele Leute das anderweitig um sind, dann denke ich, gehöre ich da voll in die Gesellschaft. Ich habe nie ein Problem mit mir selber und auch nicht mit der Gesellschaft. Ich bin ganz offen. Ich gehe einfach genau so durchs Leben, wie es mir gut geht. Ich glaube, es ist grundsätzlich doch halb eine Sache für ganz eigene persönliche Einstellung, wie man zum Leben steht. Ich sage jetzt den Leuten, ich bin miserabel zu Fuss, aber das geht anderen vielleicht auch so.
So der Serneusser Rudi Weber. Kein einfaches Los hat der Taminzer der Martin Wieland gezogen, vor einigen Jahrzehnten, wo er auf die Welt gekommen ist. Trotz diesen schwierigen Umständen oder vielleicht auch gerade darum, hat er es weit gebracht. Der Altstandespräsident, er formuliert es so.
Die hatten Startschwierigkeiten, sagen wir es so. Die hatten gewisse Geburtsgebrechen, die mich zum Teil ins Bett gefesselt haben, die ersten 4 Jahre. Und später dann mit Operationen und so und Rollstuhl und Krücken. Bis etwa 8-9-jährig bin ich eigentlich relativ, sagen wir mal, ein bisschen handicapiert gewesen. Aber ich war wegen dem nicht benachteiligt gewesen. Ich bin von meinen Kollegen voll anerkannt worden. Und vielleicht habe ich gerade darum heute vielleicht ein bisschen besseres politisches Gespür, weil ich mich einfach wehren musste mit Wort und nicht mit Schlägereien. Und so habe ich ein gewisses Flair entwickelt, vielleicht die Leute zusammenzubringen und auf die Leute einzugehen und politisch auch tätig zu werden. Aber ein Nachteil war es nicht unbedingt gewesen, sondern einfach eine andere Ausbildung. Ja, und vielleicht auch eine gewisse Strategie, dass man eben sein Ziel anders erreicht, mit Worten erreicht und nicht unbedingt mit Stärke, sondern mit Verhandeln und so weiterkommen.
Und was der barrierefreie Zugang zu den Bahnhöfen betrifft, hat der FDP-Politiker eine klare Meinung. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass beispielsweise bei der RHB erst etwa die Hälfte der Bahnhöfe barrierefrei sind.
Ja, sicher jetzt die Hauptverkehrsdinge, Verkehrsträger. Also man kann irgendwie auch wirklich mit dem ÖV so herkommen, von grösseren Orten zu grösseren Orten. Das finde ich gut. Aber wenn man nachher sich bewegt, so glaube ich auch, dass man durchaus auch mal darf, vielleicht entweder auf etwas verzichten, etwas anderes dafür geniessen oder vielleicht auch mal die Hilfe von jemandem in Anspruch nehmen. Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit dort als Schüler, als ich mit dem Rollstuhl unterwegs war, wir hatten keinen Lift und nichts, aber ich bin in jeden Stock raufgekommen, hat mir geholfen, das war kein Problem. Und für mich ist das echt ein soziales Leben gewesen, wo man eigentlich einander gegenseitig geholfen hat. Ich will auch damit sagen, wir tun vielleicht gescheiter dort, wo es wirklich etwas bringt, dort viel investieren, aber uns nicht so viel verzetteln, wie wir es zur Zeit zum Teil machen.
Ja, und sich verzetteln. Da habe ich nachgebohrt bei Martin Wieland. Und auf das Nachbohren hat er gerade ein Beispiel parat gehabt.
Ich sage jetzt einmal, wenn man eine Bergbahn auf Gasonst oben muss behindertengerecht machen, dann meine ich halt in Gottes Namen, das ist ja schön und gut, wenn man das macht für die paar wenigen, die dort raufkommen. Aber vielleicht kann der Betreffende jetzt halt vielleicht einmal nicht dort rauf, dafür kann er etwas anderes machen, wo, sage jetzt auch jemand, der normal zu Fuß ist, kann machen, aber er nicht kann machen.
Und die Worte vom Grossrat aus der Minz, die decken sich auch gerade mit der Haltung, die der Grossrat von Serneus zum Thema hat.
Ich möchte die Worte von Martin gerade noch mal kurz unterstreichen und auch noch mal dazu sagen, wir haben so viel Gutes gemacht in den letzten Jahren. Wir können übrigens mit der Bahn, das geht an den meisten Orten wunderbar, der Bus geht sensationell. Und wenn man an ein paar Orten mal Hilfe annehmen kann und darf und muss, und es wird einem geholfen, ist das etwas Wunderbares, weil das ist das, was positiv aus der Gesellschaft, dass man eben miteinander was macht. Wenn wir probieren, alles zusammen nur noch Einzelkämpfer zu sein, dann sind wir ganz eine traurige Gesellschaft. Ich glaube, wir täten gut daran, wenn wir mehr als miteinander machen täten. Ich bin überzeugt, es ist viel mehr ein Miteinander, dass man miteinander was erreichen kann.
So der Rudi Weber, Grossrat aus Serneus und der Grossrat aus der Minz, der Martin Wieland, wo beide teils losgezogen haben, wo der Alltag schwierig gemacht haben. Trotz dieser schwierigen Umstände oder vielleicht auch gerade darum, sie haben es weit gebracht.
Die zwei sind aber nicht die einzigen Grossräte, die der Apero über Behindertenrechte besucht haben. Ein Haufen Bündner Politikerinnen und Politiker haben diese Chance wahrgenommen, um mehr über das Recht von Menschen mit Beeinträchtigung zu lernen. Weil da gibt es am einen oder anderen Ort noch Aufholbedarf. Beispielsweise ist von der kantonalen Behindertenkonferenz immer wieder zu hören, dass man zwar weiss, wie viele Kühe oder Äpfelbäume es gibt, aber nicht, wie viele Menschen mit einer Behinderung in der Schweiz leben. Darum hat Jasmin Schneider die Bündner Politikerinnen und Politiker getestet.
Wie viele Menschen in der Schweiz haben eine Behinderung? Ist das 1 Million, 1,5 oder 1,8 Millionen?
1,8.
1,5.
Oh, so genau weiss ich das natürlich nicht. Da nehme ich die goldige Mitte und sage mal 1,5 Millionen.
1 Million.
Ich würde schätzen, es sind etwa 20% der Bevölkerung.
Das ist eine sehr gute Schätzung. Es sind 1,8 Millionen, das sind etwa 22%. Also jeder oder jede Fünfte. Dann kommen wir zur nächsten Schätzfrage. Jetzt schweizweit gesehen, wie viel Prozent von allen Bahnhöfen sind barrierefrei nutzbar?
Ja, auf jeden Fall viel zu wenig. Ja, vielleicht 63%, aber das ist jetzt die Schätzung.
40.
Das sage ich auch, ja. 40. Es sind einfach zu wenig.
Ich weiss nur, dass wir das Thema letztens besprochen haben. Ich weiss nicht, was es ist, aber ich denke, es ist noch wirklich ein grosser Weg zu gehen. Jetzt sage ich mal 40%.
Sie sind pessimistischer, als was es eigentlich ist. Es sind sogar 60%. Dann schauen wir noch, wie die Situation im Kanton Graubünden ist. Von diesen rund 100 Bahnhöfen, wie viele sind da? Stichtag 1. Januar plus minus autonom begehbar gewesen.
Ja, dann bin ich jetzt eben da wahrscheinlich bei den 40%, die wir noch daran arbeiten sollten. Darum hat man ja auch gewisse Programme verlängert.
60%.
40%.
Ja, Graubünden ist nicht so gut. Das weiss ich mir letztens mal nachgefragt. 40, dann sage ich nochmal 40.
Ja, dann schliessen wir an 40.
Ja, da schätze ich 40%. Also sicher viel weniger als schweizweit.
Es ist etwa die Hälfte, also gut 50%.
Das eine nicht repräsentative Umfrage vor kurzem im Bündner Parlament zu den Behindertenrechten. Mora startet Street Art Festival Chur und mit dabei sind 56 Künstlerinnen und Künstler. Sie tun 3 Tage lang musizieren, tanzen, singen und Kunst machen. Aber gerade mit der Kunst fangen sie nicht erst morgen an. Wer seit der letzten Woche mal am Manor zu Chur vorbeigelaufen ist, dem sind sicher die zwei farbigen Wände am Gebäude aufgefallen. Was dort entsteht und wie es mit dem Festival zusammenhängt, der Beitrag von Noah Bühler und Livio Biondini.
Am Manor-Gebäude in Chur wird schon zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche die Fassade neu angemalt. Grund dafür ist ein Projekt für das Street Art Festival, das vom Freitag bis zum Sonntag stattfindet. Die beiden international bekannten Schweizer Künstler Pascal Flümann, der mit Künstlernamen KD heisst, und Onur Dinsch nehmen dabei als Vorlage einen Liedtext. Der Onur Dinsch erklärt, wie die Idee zustande gekommen ist.
Ich bin ein sehr konzeptioneller Maler. Also wenn nicht das Bild das Konzept hat, dann muss der Inhalt etwas oder sogar der Grund etwas konzeptionell sein. Und jetzt bin ich eben mit diesem Text und gesagt, dass ich das daraus herauswachsen lasse. Jemand auf der Reise. Ich finde eben auch, so ein geschriebenes Kunstwerk zieht Blick auf sich. Und ich finde es wichtig, dass man es lesen kann, manchmal, und nicht nur interpretieren.
Und der Text, der an der Wand ist, ist von Hip-Hop-Gruppe Breitbild. Die Mitglieder der Band haben einen Teil vom Text aus ihrem Lied «Montalin» über die zwei Wände geschrieben, wo die beiden Street-Art-Künstler jetzt als Vorlage für ihre Kunstwerke brauchen. Auf die Frage, wie man auf Breitbild gekommen sei, antwortet der KD.
Wir sind auf vielen verschiedenen Orten und ich finde, es macht Sinn, dass man inhaltlich etwas aufgreift von dem Ort, wo man ist. Und Breitbild kennen wir beide schon lange. Wir sind auch in der Hip-Hop-Szene aufgewachsen und unterwegs gesehen. Und das war so ein No-Brainer.
Bilder wie die, die hier in Chur gerade entstehen, werden von vielen Menschen gesehen, die tagtäglich vorbeilaufen. Häufig werden sie von denen aber gar nicht richtig wahrgenommen. Und nur die wenigsten wissen am Schluss, wer das Bild gemacht hat. Das stört der Onur Dinsch aber nicht gross.
Das ist eigentlich gut. Ich bin gerne nicht auf einer Bühne oder so. Die einzige Bühne, die ich mich befinde, ist meistens auf der Hebebühne. Das reicht mir.
Es geht also um Bilder und um ihre Aussage. Gerade auf das Bild, das der KD an die Fassaden an der Bahnhofstrasse zaubert, trifft das sogar wortwörtlich zu. Er hat sich eine spezielle Stelle mit einer speziellen Aussage aus dem Text von Breitbild ausgesucht.
Ich finde, der Spruch, den ich ausgewählt habe, ist wirklich sehr spezifisch. Ich habe gewusst, kann ich nehmen den, weil er einen sehr schönen Inhalt, von wegen, wir gehen zusammen das Tal drauf. Es ist so wie der Weg, den man zusammen bestreitet. Und es ist sehr romantisch.
Auch die Musiker von Breitbild selber freuen sich darüber, Teil von diesem Projekt sein zu dürfen. Immerhin werden sie mit ihm in Chur verewigt, sagt der Rapper Hyphen von Band.
Das ist eine riesige Wertschätzung. Also vor allem auch noch, wenn sogar noch ein externer Künstler, den wir zwar natürlich sehr gut kennen, aber der wirklich von extern her kommt und uns will eigentlich als den Punkt nehmen, als den Ankerpunkt für sein Bild. Das ist wahnsinnig, das ist wunderschön. Und das, ja, das, eigentlich kannst du es gar nicht richtig beschreiben. Und das solltest du dann noch mal fragen. Ich glaube, wenn das Bild dann da ist, dann wird es uns erst recht irgendwie näher.
Fertig dürfen die Bilder am nächsten Sonntag sein, dann wenn das Street Art Festival auch seinen Abschluss findet. Der Tätschmeister von dem Festival ist der Bündner Künstler Bane. Er hat das Ganze mit aufgeleist und übernimmt dabei die Verantwortung für die Durchführung. Er sieht im Festival eine grosse Chance für Chur.
Ich glaube, wenn Chur das jetzt noch ein bisschen weiter verdichtet, dann wird das ein Alleinstellungsmerkmal.
Der Bane ist sich sicher, das Street Art Festival in Chur werde definitiv das grösste Festival der Schweiz in dieser Art.
Neben dem Kunstwerk auf dem Manor-Gebäude entsteht noch ein Haufen mehr an verschiedenen Fassaden vom Bahnhof bis ins Weltstörfli. Schwerst kranke Kinder kriegen in der Schweiz medizinisch eine super Versorgung. Wenn es aber um Pflege und Betreuung dieser Kinder geht, dann sind Eltern häufig auf sich allein gestellt. Das zeigt ein Beispiel aus Graubünden, Christina Schmid berichtet.
Die Zahl ist traurig hoch. Zwischen 7'000 und 10'000 Kinder in der Schweiz leben mit einer Krankheit ohne Aussicht auf Heilung. Eine von ihnen ist Julia aus Zitzers. Das 10-jährige Mädchen hat Kinderdemenz. Ihre Mama, Dursina Schmid, sagt,
ihr fehlt ein Enzym, das einen gewissen Stoff im Hirn abbaut. Und in der Folge reichert sich der in den Zellen an und die Zellen gehen kaputt. Und die Folge davon ist, dass halt nach und nach Sachen, die sie gelernt hat, wieder vergessen tut. Und das hat schon sehr früh angefangen. Wir haben das mit 4 angefangen zu merken, 4, 4,5, dass sie gewisse Sachen nicht mehr können.
Heute kann Julia nicht mehr reden. und läuft nur, wenn man ihr hilft. Vor 5 Jahren ist ihr nach etlichen Tests Diagnose gestellt worden. Und seither wird Julia palliativ betreut. Das heisst, es geht nicht darum, sie zu heilen, weil eine Heilung gibt es nicht, sondern darum, ihre Lebensqualität zu verbessern. Gerade bei Kindern sage ich das normal, sagt Ursina Schmid.
Weil für viele Menschen ist ja palliativ einfach so die letzten Lebenstage, Wochen, Monate vielleicht. Aber das stimmt nicht. Wir sind von Anfang an, gerade vom Kinderspital Zürich, auch in Palliativpflege oder Begleitung aufgenommen worden. Und auch das Propallium, das versteht sich nicht einfach für den letzten Lebensabschnitt. Das ist einfach für Kinder oder für Menschen mit einer terminalen Erkrankung.
Propallium ist eine Stiftung, die freiwillige Helferinnen und Helfer rekrutiert und die dann zu den betroffenen Familien schickt, um sie im Alltag zu entlasten und zu unterstützen. Und genau das schätzt die Familie von der Julia so sehr. Weil sie das Angebot nichts kostet, weil die Helferinnen und Helfer eben alle freiwillig arbeiten. Bei ganz vielen anderen Organisationen oder Stiftungen müssen wir die pro Stunde zahlen, sagt Ursina Schmid.
Und das ist halt nicht nur ein Ansatz wie ein Babysitter, wo man sonst anfragen würde. Das ist dann halt ein bisschen mehr und das ist dann eine finanzielle Belastung, die nebst anderen Sachen, die man halt in einer Situation mit einem Kind, das besondere Bedürfnisse hat, das noch dazukommt. Und dann stellt sich dann die Frage, ja, kann ich mir das leisten oder nicht?
Auch Ursina Schmid und ihre Mann, der Mario Racitti, haben sich so ein Angebot auf Tour nicht leisten können. Darum gibt es auch noch Angebote, die von der IV finanziert werden. Dort ist es dann eben nicht das Geld, das das Problem ist, sondern der Aufwand. Zum einen, weil immer so viele Anträge ausgefüllt werden müssen, zum anderen, weil sie dort die Leute eben selber suchen müssen, die zu ihnen heim könnten kommen, um zu helfen.
Das ist das Schwierigste. Wenn du selber gehst suchen, dann bekommst du vielleicht Zusagen von Leuten, die dann aber nachher nicht geeignet sind. Und das ist ein riesen Aufwand und diese Kraft hast du nicht, wenn du in so einer Situation bist.
Zum Beispiel zahlt IV Assistenzen. Im Fall von der Julia ihrer Familie sind das Studierende, die am Morgen kommen, um ihnen beim Paratmachen zu helfen. Das sage ich wunderbar, sagt Ursina Schmid. Das Problem sage ich mehr, so Leute zu finden, die das machen wollen. Viele wollen zum Beispiel in der Ferien helfen. Bis sie die Leute dann aber eingeschafft haben, sind sie schon wieder weg. Und das sage ich schon fast eine Belastung und nicht eine Entlastung.
Weil eben die Suche nach Assistenzen, nach Leuten, die dich unterstützen können, dass es dann auch passt, sei das in menschlicher Hinsicht und sei das von der Zeit her, wo dann beiden gehen muss, ist das ein riesen Aufwand.
Das, was Julias Eltern sich wünschen, ist eine Anlaufstelle, wo Leute rekrutiert und zu den betroffenen Familien heimschickt. Und zwar immer die gleichen. Auch ganz viele andere betroffene Familien wünschen sich so eine Anlaufstelle. Gerade im Spital werden die Kinder rund um die Uhr umsorgt. Sie haben dort Logo, Ergo und Physiotherapie. Für die Eltern gibt es Seelsorge und Sozialdienst. Daheim müssen sie alles selber organisieren. Wer also Hilfe will, muss sich allein darum kümmern. Spitex organisieren, IV-Anträge ausfüllen und schauen, welche Angebote von der IV wirklich gedeckt werden, damit man nachher nicht auf den Kosten sitzen bleibt.
Auch die Stiftung Propallium sieht das so und sagt, es brauche mehr Möglichkeiten, Familien zu entlasten. Dazu aber morgen mehr im 5. und letzten Teil unserer Wochenserie zum Thema «Hilfe für Eltern mit sterbenskranken Kindern». Damit sind wir schon wieder am Schluss der heutigen Sendung. Wenn ihr einen Beitrag verpasst habt, das ganze Infomagazin gibt es auch online auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Mäuli. Schön, habt ihr eingeschaltet und ciao zusammen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.